Wir sind Hangweirer und Palfröder.
Ich bin der Tom.
Ich bin der Robert.
Und wir plaudern jetzt.
Juhu.
Ihr Zuckergosch ist heute mit einem außergewöhnlichen Gast.
Ja, also eigentlich weit über unserem Niveau. Max Pircher, servus.
Danke, danke. Ja. Danke für die Einladung.
Ja, gerne. Schön, dass du wirklich gekommen bist. Ich habe mir gedacht,
du bist extra aus Tirol gekommen.
Nein, ich bin ja aus der Schweiz von der Schweiz nach Tirol gefahren und dann von Innsbruck hierher geflogen, damit ich es zeitlich schaffe. Und ich habe mich riesig gefreut, wie ich eine E-Mail bekommen habe, dass ich zu euch kommen darf.
Das ist das Verrückteste, was ich je gehört habe. Ja gut, wir können auch riesengroße Gagen zahlen.
Um Na sicher. Ja. Also bei dem
ist das so? Ja. Also von dem ist in der Mail nichts gestanden.
Ja. Wir haben da Cola-Flasche, da haben wir Krapfen, ihr könnt es euch nehmen. Ja? Ja, also quasi so als Entschädigung quasi.
Wir haben sogar, glaube ich, eine Banane hätten wir noch als Gage.
Ja, aber ich habe schon gehört, da geht es heute noch richtig gut essen. Ne?
Ja, heute gehen wir noch ins, darf ich sagen?
Na, unbedingt.
La Ruta.
Du darfst alles sagen hier.
Ehrlich wahr?
Ja.
Endlich ein Format, wo man alles sagen kann.
Heute wird es richtig ohne Maulkorb.
Ohne Maulkorb, du kannst sagen, was du willst. Wie lange machst du schon Musik?
Also auf der Bühne seit 34 Jahren und eigentlich Harmonika spiele seit meinem 7. Lebensjahr, also genau 40 Jahre.
Wow. Ja, von den Eltern gezwungen worden oder hast du selber hingegriffen?
Eben nicht. Es war so, dass mein Papa im Zillertal, also meine Eltern haben eine Gästepension gehabt und die haben dann immer versucht, die Gäste am Abend irgendwie zu unterhalten, damit sie einen bleibenden Eindruck haben. Das sagt man ja uns Zillertaler nach, dass wir immer versucht sind, die Gäste bei guter Laune zu halten. Und mein Papa ist ein typischer Zillertaler.
Weil das Zillertal halt so schier ist.
Nein, aber bei mir besonders gesellige Leute sind im Zillertal.
Wirklich? Ist das so?
Ist so, ja. Und mein Papa hat eben ein bisschen gespielt für die Harmonika für die Gäste. Ja. Hat nur ein paar Lieder können. Und mich hat das dann interessiert als Bub. Und irgendwann hat er mir seine paar Lieder gelernt und hat mich dann insofern gefördert, weil er mich bei der Musikschule angemeldet hat. Und da habe ich es dann von der Pike auf gelernt.
Ich habe das Problem gehabt, ich habe mir ein Schlagzeug gewünscht zu Weihnachten.
Okay.
Und habe dann von meinem Onkel eine Ziehharmonika bekommen.
Und jetzt hast du da einen gewissen Hass entwickelt, oder?
Nein, das nicht, aber ich habe gewusst, das Christkind gibt's nicht.
Oder es ist ein Arschloch.
Vielleicht ist es günstiger gewesen, die Ziehharmonika, wie das Schlagzeug.
Nein, er hat gesagt, der Südtiroler muss Ziehharmonika spielen können. Deswegen.
Also eine richtige Harmonika, die kostet richtig Geld, oder?
Das ist
nicht so?
Das ist das Akkordeon.
Das Akkordeon
mit den Klaviertasten, das kostet richtig Geld. Die steirische ist nicht so extrem. Okay. Also das kriegt geht's man so aus? Für 1.000 Euro oder so.
Okay. Ja.
Also Akkordeon geht bei 10.000 los.
Wirklich?
Also wenn es ein gescheiter ist, ja. Also es geht von bis. Es gibt auch steirische um 10.000, aber man kriegt um 1.500 eine super gute private.
Okay.
Eine gebrauchte.
Wirklich? Ja.
Ja. Ja, diese Dinger, also dass meine 1.000 Euro gekostet hätte, das glaube ich nicht.
Hast du eine steirische gehabt? Oder?
Nein, ich habe eine mit Klaviatur.
Akkordeon, okay.
Ein Akkordeon. Und das war's. Also,
hast du dann auch das auch gelernt? Oder?
Ich habe sogar Unterricht bekommen, aber ich habe mich mit dem Instrument selber nicht anfreunden können. Ja. Mhm. Ich hätte so viel lieber ein Schlagzeug gehabt.
Okay, aber ist ja wurscht.
Aber es gibt sie noch immer. Es gibt sie noch immer. Ist bei einem Freund bei mir zu Hause, aber es gibt sie noch immer, die Ziehharmonika. Ja. Also das Akkordeon.
Ja, ja, ja. Und wann war das klar, dass das für dich eine Karriereoption ist?
In dem Moment, als ich bei der Aufnahmeprüfung vom Skigymnasium gescheitert bin.
Okay.
Ich bin
eigentlich
als,
zu
ich war als Jugendlicher schlank und ich war Langläufer. Also ich wollte unbedingt Langläufer werden. Das war für mich das Größte. Langläufer wollte ich werden. Und ich war dann im Tiroler Kader.
Ja.
Und es gab dann schon diese Rivalitäten zwischen Tirol-Unterland, Tirol-Oberland. Und der Trainer von Tirol-Oberland, also von unseren Rivalen, war zugleich mit dem Skigymnasium verbandelt.
Ah, ja.
Und hat alles Unterlandler, hat er alle fliegen lassen. Und dann hat mir das so geärgert, dass da nicht der Beste dabei ist oder der Schnellste, sondern durch irgendwelche Bekanntschaften und irgendwelche, dass irgendwann bevorzugt wird. Und in dem Moment, wo ich gerade in Wien war, damals mit der Hauptschule, wie es noch hieß, ich war auf Wienwoche in der Hirschengasse und es gab noch kein Handy. Ich habe heimtelefoniert und habe in der Telefonzelle in der Hirschengasse, die Mama sagt am Telefon, es gibt eine gute und eine schlechte Neuigkeit. Und die gute Neuigkeit war damals, also die schlechte war, dass ich gescheitert bin beim Skigymnasium. Und die gute war, dass mich bei einem kleinen Auftritt im Zillertal zufällig ein Fernsehredakteur gesehen hat und entdeckt hat. Und der hat mich dann bei der RTL Heimatmelodie eingeladen in München.
Wow.
Und dann habe ich in dieser Telefonzelle entschieden, scheiß aufs Langlaufen, ich wäre Musiker. Und das habe ich bis heute verfolgt.
Ja. Machst du das hobbymäßig noch immer Langlaufen?
Nie mehr angerührt. Ich habe die Ski nie mehr angerührt und ich bin als Kind.
Aus Prinzip.
Na, ja, also wahrscheinlich. Ich bin wirklich als Kind, ich bin als Musiker brutal ehrgeizig und sowohl ist er als Langläufer. Merkt ich habe damals mit ärztlichen Attesten an den Wettkämpfen teilnehmen können, weil ich noch zu jung war. Ich bin als 13-Jähriger 50-Kilometer-Rennen mitgelaufen.
Steppert.
Das war eigentlich das ist die Königsdisziplin, 50-Kilometer Skating. Und ja, ich war damals ein richtiges Talent, aber dann hat es mich angeschissen und nie mehr angerührt. Danach.
Aber das ist schon überraschend, weil das wäre dein Berufswunsch gewesen. Und du musst es ja wirklich gerne gemacht haben.
Total.
Weil
Ich habe es geliebt.
Nichts obwohl, wirklich gut, wenn man es nicht gerne macht.
Genau. Ja. Aber das war mein Glück, dass ich auch meine Harmonika so gern gespielt habe und das Leute unterhalten. Und deswegen, ob es mir glaubt oder nicht, ich mache das bis heute mit Leidenschaft, weil es ist mein Hobby gewesen und ist immer noch mein Hobby und ich verdiene mit dem mein Geld. Also es ist absolut, für mich überhaupt nicht mühsam, gar nicht.
Ja, aber dass du nicht einmal eine Sekunde mehr daran gedacht hast, jemals wieder einfach so an einem wunderschönen, sonnigen Nachmittag die Ski rauszuholen?
Nein, also ich bin dann sehr viel Skifahren gewesen, natürlich auch immer schon, aber dieses, weil das ist ja unmenschlich, was du als Langläufer leisten musst, um weiterzukommen. Das ist ja unfassbar, die Trainingsstunden, was die machen, das sieht kein Mensch, was da hinter die Kulissen geleistet wird.
Ja.
Und das Traurige ist, vor unserer Gruppe, ein einziger hat es in den Weltcup geschafft. Einer, ein gewisser Martin Tauber aus Seefeld. Und den haben sie dann bei Olympia in Italien irgendwo verhaftet, wegen Doping.
Ja.
Wahrscheinlich wäre ich dann auch in dieser Mannschaft gewesen, weil er war immer mein Mannschaftspartner, der Martin Tauber. Dazu mal.
Okay, also war Doping auch im Skisport immer ein Thema?
Ja, beim Langlauf leider schon. Da hat es einen Riesenskandal gegeben. Ich weiß nicht mehr, wie die Olympiade, wie hat das?
Cortina oder?
Nein, es war Turin. Turin. Und da haben sie dann die Eigenblut-Doping. Genau,
und ich wäre da wahrscheinlich, wenn ich noch immer dabei gewesen wäre, war ich da auch drin gewesen in dem Theater.
Ja. Das heißt, du bereust das keine Sekunde, damit aufgehört zu haben?
Nein, eigentlich nicht. Ne?
Ja.
Es war eine Leidenschaft und ich hab eigentlich zwei Leidenschaften gehabt. Musik und langlaufen. Ja. Gerade nicht in die Schule. Bitte nicht in die Schule. Und dann habe ich mich für die Musik entschieden.
Ja. Na, ist aber eh geil, wenn man diese Optionen hat.
Ja,
und vor allem, wenn es dann aufgeht auch noch. Weil, also, das ist ja natürlich, du kannst noch so viel üben, noch so viel dahinter sein. Du brauchst halt auch das Glück.
Dass ja, also, ich muss dir ehrlich sagen, meine Formel ist schon, dass ich das, also, ich behaupte, dass ich das kann, was ich mache. Also, ich bin jetzt, bin kein, wie soll ich sagen, Operettensänger, aber meine Art von Musik kann ich singen.
Ja.
Ich kann Harmonika spielen, das habe ich von der Pike auf gelernt.
Ja.
Und bin fleißig, war mir nie für was zu schade.
Ja.
Und habe natürlich dadurch, dass ich Talent und Fleiß gehabt habe, irgendwann auch das Glück geerntet.
Okay.
Und das ist schon die Formel. Weil
ist es schon so?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir das wirklich, was ich in Sachen Musik erreicht habe, das habe ich mir wirklich selber aufgebaut. Ich habe nie, ich bin zwar damals von diesem Heinz Habe entdeckt worden.
Ja. Wie alt warst du da?
14.
Mit 14?
Ja, aber er hat mir die Chance gegeben, aber das war dann nicht so, dass ich dann über Nacht zum Star wurde. Ich hab müssen wirklich, und ich bin froh, dass ich heute noch nicht der Riesenstar bin, wo sich jeder in Wien in der Innenstadt umdreht. Also der, was Schlager und Volksmusik kennt, der kennt mich auch.
Natürlich.
Aber das ist nicht zu vergleichen mit einem Gabalier oder mit einer Helene Fischer. Und da bin ich sehr froh darüber, dass ich auch mitten in Österreich trotzdem mein Privatleben habe.
Das ist, da kannst du auch ein Lied davon singen, ne?
Ja, Robert? Definitiv.
Ja.
Nein, aber ich habe einen Satz, der mir jetzt eingefallen ist, weil du gesagt hast, du warst immer sehr fleißig. Der Billy Wilder hat einen wunderschönen Satz gesagt, nämlich: Es ist schon seltsam, dass die Fleißigen immer mehr Glück haben als die Faulen.
Ja. Ja. Es ist komisch. Aber es ist auf der anderen Seite auch berechtigt, oder?
Nee, natürlich.
Natürlich. Ja, klar.
Also, ich finde nichts schlimmer, wie wenn jemand in unserer Branche über Nacht Erfolg bekommt und nicht weiß, warum. Weil dann ist er auch über Nacht wieder weg.
Ja.
Also, ich glaube, jemand, ein One-Hit-Wonder, der einfach zufällig zu dem kommt, ist schneller wieder weg. Und der weiß nicht, warum er gekommen ist, weiß auch nicht, warum er wieder weg ist.
Aber das ist ja das, wie lange. Entschuldige, du warst jetzt dann 14.
Ja.
Hast den Fernsehauftritt gehabt, hast du mal reingeschnuppert, wie ist dann weitergegangen?
Dann habe ich durch diesen Fernsehauftritt Bekanntschaft gemacht mit meinem ersten Produzenten.
Ja.
Mit dem habe ich dann eine Kassette produziert. Damals hat es noch Kassetten gegeben.
Musikkassetten.
Ja, eine Musikkassette.
Das müssen die Jüngeren jetzt googeln.
Da habe ich eine lustige Geschichte, das ist wirklich wahr. Ich habe dann, mir Zillertaler sind ja nicht nur Unterhalter, sondern auch Geschäftsleute.
Natürlich.
Und im Zillertal gibt es die Almabtriebsfeste, wo die Kühe von den Almen zurückkehren. Und da sind tausende Touristen bei uns. Ja. Und da habe ich einen Auftritt gehabt.
Ja.
Und dann habe ich einfach zu dem Produzenten gesagt, es müsst jetzt einfach das abmischen und das fertig machen, weil ich habe Anfang Oktober habe ich einen Auftritt beim Almabtriebsfest in Zell am Ziller und da will ich meine Kassetten verkaufen. Also schaut, dass das fertig wird.
Ja.
Und dann habe ich die am Tag vor, das ist wirklich wahr, am Tag vor dem Almabtriebsfest habe ich 1000 Kassetten bekommen. 1000 Stück. Und hab den immer wieder genervt, dass der mir die Kassetten bringt. Und dann habe ich sie gekriegt, habe sie gezahlt. Und dann war das Almabtriebsfest. Und ich war natürlich dort die Attraktion. Ein 14-, 15-Jähriger, der da Musik spielt und Witz erzählt. Jetzt habe ich an dem Wochenende alle 1000 Kassetten verkauft. Und am Montag rufe ich den Produzenten wieder an. Und dann sagt er, was willst du? Hast du deine Kassetten? Sag ich, ich brauche wieder 1000. Der hat das gar nicht glauben können.
Na.
Und das war wirklich damals, das war der Beginn. Und dann hat er mir eigentlich die Rutsche gelegt zu einer großen, also zu einer namhaften Plattenfirma in unserer Branche, weil er war ein kleiner Produzent. Und der hat genau gewusst, der gehört richtig gefördert.
Ja.
Und da bin ich ihm heute noch dankbar, dass er mir dann diese...
Dass er nicht drauf, sich draufgesetzt
hat. Er hat nicht versucht, was aus...
Genau, weil das gibt es auch, ne? Das kannst du auch haben.
Er hat mich gleich weitergeleitet. Und da
das
bin
ist
ich
aber, hey.
Ja, das war Glück.
Das ist ein guter Zug.
Ja.
Okay, aber da warst du dann 15.
Genau, und völlig unbekannt und habe einfach Kassetten und habe einfach der Reihe nach so Schritt für Schritt mehr Aufmerksamkeit erlangt. Im Radio, bei den kleinen Fernsehsendungen, Seniorenclub. Meine erste ORF-Sendung, Willi Krallig.
Willi Krallig, ja.
Was?
Seniorenclub, das war meine erste.
Da kannst du dich nicht erinnern, weil da warst du nicht auf der Welt.
Okay, ja, gut,
ja. Jedenfalls da war ich dann und dann hat sich das Schritt für Schritt so weiterentwickelt und irgendwann schickt mir dann meine damalige Plattenfirma zum Grand Prix der Volksmusik.
Ist der deppert?
Und ich war dann beim Grand Prix.
Wie alt warst du da?
Da war ich dann, also das erste Mal 1999 war ich 21.
Ja.
Und dann bin ich. Dann
das
bin
heißt,
ich,
da war gerade die Hertel-Mross-Phase.
Ja, genau. Wo, ja. Genau. Dann bin ich dahin und habe die österreichische Vorentscheidung sofort gewonnen. Bin dann zum Finale nach Erfurt gefahren.
Ja.
Und alle haben gesagt, ja, du gewinnst das sowieso und du bist der Geheimfavorit und bla bla bla. Und ich war mir auch schon sicher, dass ich gewinne.
Ja.
Gott sei Dank habe ich es nicht gewonnen, jetzt im Nachhinein betrachtet.
Wieso?
Weil da hat es dann eine Sängerin aus der Schweiz gegeben, eine gewisse Monique.
Ja.
Die hat das auch gut gemacht und es war Gott sei Dank, also blöd gesagt bin ich heute froh, weil ich habe dann 2003 bei meinem dritten Versuch beim Grand Prix, habe ich dann das Finale gewonnen.
Ja.
Und diese 5 Jahre dazwischen, diese Weiterentwicklung und noch mehr Erfahrungen sammeln, das habe ich wirklich braucht, weil 2003 habe ich aus meinem Sieg viel mehr machen können, wie ich es 1999 können hätte. Von dem her bin ich
froh. Man muss bereit sein. Man muss seine Schäfchen im Trockenen
haben.
Ich
habe davor schon gewusst, wenn ich das gewinne, ich war nämlich Außenseiter und habe als Außenseiter gewonnen und habe gewusst, wenn ich das gewinne, dann kann ich das ganz anders ausschlachten, weil ich 5 Jahre mehr Erfahrung habe.
Ja.
Wie viele Auftritte hast du so im Jahr?
Es war in meiner extremsten Zeit so, dass ich 200 Auftritte im Jahr gemacht habe, aber es sind viele kleine dabei. Also da reden wir vor
2 Nummern und ciao, kleine
Auftritte vor 50, 70 Leuten habe ich auch gemacht. Mittlerweile mache ich immer 115 Auftritte pro Jahr. Es sind 90 normale Stimmungsauftritte und 25 Weihnachtsauftritte.
Was ist ein Stimmungsauftritt?
Ja, wo's nicht darum geht, dass die Leute ruhig sind und mir zuhören, sondern wo das Gegenteil ist, wo sie schunkeln und hupfen und tanzen müssen. Oktoberfest, Frühlingsfest, Stadtfest, solche Sachen, also Stimmung.
Ja.
Und Weihnachten mache ich genau das Gegenteil. Da sollen sie einfach nur
die Klappe halten
zuhören und genießen.
Ja, sehr gut.
Ich war mein Lebtag noch nicht am Oktoberfest.
Okay. Solltest du mal machen. Vielleicht als Kaiser.
Na?
Vielleicht auch nicht.
Zeig zu, komm.
Mhm. Hast du dort schon musiziert? Hast du dort schon
Ich war noch nie auf dem Münchner Oktoberfest. Also in München auf dem Oktoberfest.
Das wollte ich wissen.
Nein, da war ich noch
so
nie.
Wiener Wiesen, Brunner Wiesen, solche Sachen.
Genau, also die österreichischen Oktoberfeste, das ist was für mich.
Ja.
Die Münchner Wiesen ist für mich ein Traditionsfest, wo das Miteinander im Vordergrund steht.
Ja.
Die Musiker wichtige Rolle spielen, aber nicht die Hauptrolle.
Ja.
Weil bei der Münchner Wiesen geht es nicht darum, die Leute auf die Tische zu bringen und zum Klatschen zu bringen, sondern da geht's um die Geselligkeit und dass sie was trinken und was essen. Und die Blasmusik muss alle 4 Minuten das Prosit spielen, weil da geht's um Kohle, ganz klar. Und also als Auftrittsort wäre München der letzte Ort, wo ich mit meiner Musik spielen möchte, auf dem Oktoberfest. Also in München gerne, aber nicht im Rahmen des Oktoberfests, weil das ist so eine Marke, da braucht es keinen Schlagersänger am Oktoberfest in München. Aber sehr wohl irgendwo in Niederösterreich, Oberösterreich oder Steiermark oder sonst wo. Ja.
Wie viele Alben hast du schon produziert?
Ich glaube 30. Also ich habe 30 normale Alben gemacht und 3 Weihnachtsalben. Also ich habe eigentlich jedes Jahr ein Album gemacht, bis letztes Jahr.
Du komponierst ja auch, nicht?
Ja, aber auch da ist es so, dass ich am Anfang, also meine ersten Alben, die ich gemacht habe, da stellt es mir halt die Haare auf. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich es natürlich super gefunden. Es hat sich alles weiterentwickelt.
Es ist eh so.
Oder hast du auch Leute, die für dich komponieren?
Ja, ich habe mittlerweile den Texter gefunden, der mir meine Texte auf den Leib schreibt. Ja. Also sprich, die Melodien mache ich selber. Aber der hat jahrelang, jahrzehntelang mit dem Udo Jürgens gearbeitet.
Oh.
Und dann hat der dem Udo Jürgens ein Lied vorgeschlagen und dann ist der Udo verstorben im Dezember, weiß ich nicht mehr, vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren. Jedenfalls, dann bin ich über Umwege zu einem Lied gekommen, das eigentlich für den Udo Jürgens gewesen wäre. Und das habe ich dann angehört und war wunderschön. Also Text von diesem gewissen Wolfgang Hofer, ein Oberösterreicher, der in Deutschland gelebt hat. Und jetzt wieder zurückgekehrt ist nach Österreich. Und der hat mir dann dieses Lied über Umwege gegeben. Das habe ich dann im Duett mit einem anderen Sänger aus unserer Branche aufgenommen, mit dem Markus Wohlfahrt von den Klostertalern.
Sicher.
Wir haben das aufgenommen und wir sind eben beide so als Partyhelden bekannt zur Stimmung. Und diese ruhige Nummer, dieses ruhige Lied mit so viel Sinn, würde man uns gar nicht zutrauen. Da habe ich unglaubliche Reaktionen gehabt auf das Lied. Und dann habe ich diesen Wolfgang Hofer näher kennengelernt. Und der schreibt mittlerweile fast alle Lieder von mir.
Okay.
Sowohl die ruhigen, zum Beispiel vor kurzem habe ich ein Lied geschrieben, weil ein guter Freund von mir seine Frau verloren hat, da habe ich ein Lied geschrieben für die Beerdigung.
Ja.
Auf der anderen Seite des Weges. Der Text ist von Wolfgang, ich habe die Musik gemacht,
nur
mit einem Klavier, ist von einem Mark Bircher, wie man ihn kennt, weit entfernt, aber das ist mir mittlerweile auch wichtig, sowas. Also für mich ist nicht
und
nur...
Und es kann dir auch wurscht sein. Natürlich.
Ja, ich habe angefangen nur mit Harmonika und Polka und Zillertal. Aber mittlerweile ist es mehr geworden. Auch da reden wir wieder von Weiterentwicklung.
Ja, voll.
Und ich hab viel mehr Freude, wenn ich auf so ein Lied eine schöne Reaktion bekomme. Ja. Bedeutet mir viel mehr, wie wenn einer sagt, boah, du warst in Graz auf der Bühne und na, wie du die Leute, wie die umgekupft sind. Das kann ich einfach. Das ist für mich
das
nichts
Neues. Das hast du auch schon ein paar Mal gehört, ne?
Ja.
Das hat sich abgegeben.
Hast du sowas wie eine fixe Band, die dich begleitet?
Ja, die aber leider Gottes viel zu wenig zum Zug kommt, weil in unserer Branche, ich bin der Mark Bircher und habe oft einen Gitarristen dabei, also der ist fast 100 Mal dabei, ein Mann auf der Bühne, aber die Band mit 8 Leuten, die sensationell spielt.
Ja.
8 Leute?
Ja, aber das muss wer becken, ne?
Das Bläser.
Ja, genau. Da ist Trompete, Saxophon, Posaune, Keyboard, Schlagzeug, Bass und Gitarre und ich.
So deppert.
Wow.
Und das ist richtig cool. Zum Beispiel der Bassist, der Willi, hat ewig lang mit dem Reinhard Fenrich gespielt.
Mhm.
Ein super Typ, der Willi. Dann, also mein Trompeter zum Beispiel, der sagt, du, ich war gestern, habe ich mit dem Xavier Naidoo gespielt und heute mit dem Mark Bircher. Ja. Die machen da keine Unterschiede und deswegen ist es super. Und auch für mich gibt es nicht nur Schlager ist super und alles andere ist ein Scheiß.
Ja.
Für mich gibt es nur gut gemachte Musik und nicht so gut gemachte Musik. Aber aus welchem Genre die kommt, ist mir als Konsument völlig wurscht.
Ja.
Also ich höre mir auch gern, ich höre mir alles an. Also für mich ist Techno cool.
Ja.
Ich mag die alten Rocksachen genauso wie was Neues. Aber es muss geil produziert sein. Mein Traum ist in Erfüllung gegangen. Ich war zweimal in Nashville und habe dort ein Album gemacht.
Macht es einen Unterschied? Spürst du?
Das ist die Champions League.
Ja.
Also
inwieweit wurscht
von den Studios her, oder?
Ja. Ich produziere nochmal bei meinem langjährigen Produzenten in Wiener Neustadt, der Christian Zierhofer. Und ich habe mit dem gemeinsam diesen Traum ausgeschmiedet, wir wollen nach Nashville.
Ja.
Und ich habe diese Musiker noch nie in meinem Leben gesehen.
Ja.
Ich habe ihnen nur die Idee vorgesungen und ein bisschen mit der Harmonika dazu gespielt im Studio. Hey, noch eine Stunde haben wir gespielt, wie wenn wir gerade 40 Tage auf Tour gewesen wären.
Ja.
Wirklich?
Unfassbar. Das sind die besten Musiker, die es gibt.
Ja.
Und das Album, dieses Nashville-Album, das ist nicht wahnsinnig gut verkauft worden von mir. Aber für mich ist das das Wertvollste, was ich je gemacht habe. Das ist einfach,
für die Experience
heute noch,
einfach.
Kriege ich heute noch Gänsehaut.
Ja. Geil.
Ja. Das ist einfach Hammer. Das, ja. Ich war in einem Studio, da war, ich hab alles fotografiert, aber den wichtigsten Zettel habe ich nicht fotografiert. Da ist an der Tür gestanden, der Wochenplan.
Ja.
Und da ist gestanden Monday, Celine Dion, Tuesday, Marc Spircher. Die hat im gleichen Raum, ins gleiche Mikrofon gesungen. Und das Geile ist, für die Musiker im Studio macht das keinen Unterschied. Ja. Die spielen für mich genauso super wie für die Celine Dion am Tag vorher.
Und so soll es auch sein.
Das ist für mich Musik, wenn es einfach super ist.
Ja.
Ohne irgendwelche, wir haben so viele Grenzen, wir Menschen. Ja. Es gibt überall eine Grenze und
im Schädel.
So, überall, aber das braucht in der Musik nicht. Das ist alles eines. Musik sind Töne und das lässt sich alles verbinden. Meiner Meinung nach.
Ja. Ich möchte nur wissen, in welchem Bundesland du wohnst, nicht in welcher Ortschaft oder so. Oder
ich wohne in Ried im Zillertal, im schönen Land Tirol, aber habe einen Sohn aus meiner letzten Ehe in der Schweiz und deswegen bin ich einen gewissen Teil meiner Zeit in der Schweiz wohnhaft, weil da mein 5-jähriger Sohn wohnt.
Oh ja.
Ja.
Wow.
Ja. Aber dass ich in Ried im Zillertal wohne oder ein Haus habe, weiß jeder, weil auch ich mache ja auch mein Management selber. Und deswegen weiß ja auch jeder meine Adresse
und meine Telefon. Es ist mir aufgefallen, wenn du hast, ich schreibe eine WhatsApp und das ist nicht an irgendwen von einer Agentur, sondern also da kommt
Alex
zurück.
In Sachen Radio, Fernsehen oder so Sachen wie bei euch, macht der Alex sehr viel, Alex Grimm. Aber grundsätzlich checke ich mir eigentlich alles selber aus.
Ja. Weil, als der Thomas mir erzählt hat, ich habe mit dem Marc Pircher geschrieben und gesagt, woher kennt der Thomas Hangweiler den Marc Pircher?
Ja, auf Insta halt einfach in die DMs geslidet, wie man so schön sagt.
Ich habe einen Kollegen von mir aus Wien, das ist der Jan.
Der Jan!
Genau, der macht alles in Sachen
Instagram.
Ich bin zwar noch nicht der Älteste, aber alles, was Social Media und so, das mag ich nicht selber machen.
Wie hast du dir den Jan eingetreten? Das interessiert mich
jetzt. Weil er hat mit mir, mit der Videofirma, haben wir viele Videos gemacht, Illuminati-Film.
Ramon,
haben wir viele Videos gemacht, der Ramon. Ja. Und dann haben wir den Jan kennengelernt.
Okay.
Und der Jan hat dann, mit dem kenne ich jetzt schon länger, und der macht alles in Sachen online für mich.
Ist ein Traum.
Und durch das, dass er es bei mir so super macht, hat der Geris Heidel gesagt, ich hasse Social Media.
Ja.
So, da habe ich genau den richtigen.
Jetzt super.
Der Jan macht es für den Geri auch.
Sehr, sehr geil. Genau. Du, wir haben vorher kurz plaudert drüber, dann haben wir gesagt, jetzt stopp, reden wir es im Podcast. Du hast ein Filmteam mit dir mitlaufen lassen, vor einigen Jahren.
Ja.
Ja? Da ist ein Film rausgekommen, der heißt Schlagerstar. Mhm. Dafür hast du Ruhm und Kritik geerntet. Wie hat sich das für dich angefühlt?
Also vorausschicken muss ich, dass ich zu Hause sitze, es ruft jemand an und sagt, ja, servus, ich bin der Marco aus Südtirol und ich möchte gerne ein Jahr lang mit meiner Kamera begleiten. Sag ich, wie ein Jahr lang? Ja, ich möchte bei jedem Auftritt begleiten, ein Jahr lang. Ich sage, was sehen wir dann? Ja, wir machen da einen Kinofilm draus.
Yeah.
Man denkt, coole Idee, wenn der das durchhaltet, dann mache ich das gern, weil ich habe ein brutales Pensum. Nach 2 Wochen waren die fertig. Haben sie einmal 2-3 Tage Pause gemacht. Aber sie haben das durchgezogen.
Yeah.
Und der Deal war, ich kann jederzeit sagen, stopp, wenn ich nicht mehr gefilmt werden möchte.
Yeah.
Aber was im Kasten ist, das ist im Kasten.
Okay.
Also sprich, der Deal war, ich darf zwar immer stoppen, aber wenn es im Kasten ist, bist du selber schuld.
Okay.
Und das war natürlich bis zu einem gewissen Grad ein bisschen,
ui.
Weil, wie du am besten weißt, irgendwann vergisst du das, dass du verkabelt bist.
Natürlich.
Wenn du einen ganzen Tag verkabelt bist und irgendwann zuckst du mal aus.
Die Macher werden ja auch zu deinen Habern, bis zu einem gewissen Grad.
Ja, genau.
Und du gewöhnst dich an die, du hast da Vertrauen.
Ja, eben. Und die haben das nie ausgenutzt gegen mich. Aber natürlich, einmal wie ich voll ausgezuckt bin, haben die einen Grinser rumgehabt und sagen, was lacht denn so deppert? Ich sage, das ist das Geilste für unseren Film, was jetzt gemacht
wird.
Und das war ein bisschen Arsch. Aber auf der anderen Seite, wenn es diese Szene nicht gegeben hätte, dann hätte der Film kein Aufsehen erregt.
Natürlich, du brauchst
zumindest durch diese Szenen, bin ich zu Willkommen in Österreich gekommen.
Ja.
Stermann Grissemann. Wäre wahrscheinlich als normaler Marc Pircher mit meiner 24. CD nicht hinkommen.
Ja.
Aber dadurch war ich dann dort. Und weil das cool war, war ich noch 3 weitere Male dort. Also ich war insgesamt 4 Mal bei Ihnen.
Ja, geil.
Warum lachst du jetzt?
Weil es lustig ist.
Ja.
Oh, ey, Madonna.
Okay, das heißt, du bereust es nicht.
Ich bereue es nicht, aber es ist eigentlich so, dass es meiner Karriere nicht geschadet hat, aber es hat sie auch nicht wahnsinnig gefördert.
Ja.
Aber das Publikum, was ich zum Beispiel bei Willkommen in Österreich, da erreiche ich als Schlagersänger oder als Volksmusikant oder wie auch immer, Leute, die erreiche ich sonst nicht.
Ja.
Und auf einmal passiert es mir auch, dass ich irgendwo bei einem anderen Anlass bin Und es redet mir einen an und sagt, ich habe die Willkommen in Österreich gesehen. Und du machst es cool. Ich bin zwar nicht Schlager-Fan, aber du bist cool.
Ja.
Und ich habe da so lustige Sachen gehabt. Zum Beispiel der Dominik Paris, Skifahrer aus Südtirol, hat zu mir gesagt, deine Musik ist eine Katastrophe, aber du bist ein geiler Typ. Ja. Und das freut mich, weil er mich als Typ akzeptiert.
Ja.
Ja. Und seine Musik ist auch eine Katastrophe. Weil der macht wie Death Metal. Ja. Das musst du aushalten. Ja. Das ist brutal, wenn der singt. Das ist, im Singen nur im Entferntesten hat das was mit Singen.
Das ist das okay.
Ja, genau. Ja, ja.
Also, solche Musik macht brutal. Dominik Paris?
Ja. Macht er als Sänger einer Band.
Aha. Ja. Nein, da bin ich froh, dass meine skifahrende Familie keine Musik macht, weil ich bin mit der Manuela Mölk und dem Manfred Mölk verwandt.
Ah, echt?
Ja, Cousin und Cousine.
Ah, ehrlich, wahr?
Ja, die Mutter ist ein Ballfrader.
Kenne ich beide.
Wirklich?
Ja.
Dann kennst du den Werner auch, den Werner Hehl, den Mann von der Manuela.
Auch, ja. War ja Abfahrer früher.
Ja.
Und die Manuela Mölk habe ich mal beim die war ja Slalomfahrerin.
Genau.
Da habe ich sehr viele Auftritte gemacht.
Und Riesentaler auf unseren Slalom.
Ja, ja. Das waren beide ganz nette. Die Südtiroler sind ganz nette. Also die ganzen Skifahrer.
Ja. Bei mir merkt man es noch irrsinnig toll.
Ich habe zweimal gespielt wie heißt der denn, der was immer noch fort, der Abfahrer und leider nicht mehr ganz vorne dabei ist. Also nicht der Paris, sondern der andere, der schon ewig lang ist. Boah. Oder die Südtiroler. Ah, wie heißt der denn? Da habe ich zweimal gespielt, wenn er Medaillen gewonnen hat. Christoph Innerhofer.
Innerhofer, super Typ. Ja.
Ja, ich kenne halt nur die Ladiner, ne? Wie Rungaltier, Beratona, das ist halt meine Ecken.
Ja, ja. Ja, die sagen alle was, ja.
Ja, ja.
Ja,
Marc, was für eine Ehre, dass du da bist. Ich finde das großartig.
Gerne.
Was sind noch Ziele, die du hast? Karriereziele?
Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin total happy, dass es so läuft, wie es läuft.
Ja, das ist die beste Antwort.
Ich bin ein bisschen dabei im Fernsehen. Ich habe jetzt nicht die Samstagabendshow, aber ich habe meine eigene Sendung, wo ich mehr oder weniger gestalten darf, wie ich möchte. Dadurch habe ich Präsenz, mache ein paar andere Sendungen als Gast und habe jede Menge Anfragen. Ich habe gerade heute beim Herfahren zu euch für einen Samstag nächstes Jahr an einem Tag die dritte Anfrage, wo ich mir es aussuchen kann, gehe ich dahin oder dahin. Was will ich mehr?
Ja,
ich habe mit dem echt nach wie vor erfreut.
Wie hoch ist dein Anteil an Auftritten in Deutschland eigentlich?
Wenig.
Wirklich?
Ja.
Hätte ich.
Deutschland ist der größte Markt in Sachen Musik, aber das schwierigste Land, weil ich bin der Meinung, ein neues Lied in Österreich kannst du in 3 Wochen bekannt machen. In Deutschland brauchst du ein Jahr.
Dann die Sendungen.
Das Land ist so riesig und das, ja,
sind alle beim selben Management, ne? Brauchen wir auch nicht reden.
Das kommt auch noch dazu. Und ich bin einer, der in der Vergangenheit oft die Goschen aufgemacht hat. Ja. Vielleicht ein bisschen zu oft, weil zum Beispiel der große Macher der Silbereisen-Sendung hat mich nicht gern.
Der Michael.
Und deswegen bin ich ja nicht in der Sendung leider.
Den habe ich gerade gemeint. Ja.
Da wäre ich natürlich gern drin in der Sendung, weil es ist natürlich das Maß aller Dinge anscheinend, weil beim ORF oder bei anderen heißt es halt, wir haben die Silbereisen-Sendung.
Es ist gesetzt.
Wir brauchen nichts anderes.
Ja, es ist gesetzt, fertig.
Dass da halt meiner Meinung nach immer die 40 gleichen drin sind, ist die andere Seite der Medaille.
Ja. Aber und die Konkurrenz ist ja quasi die zweite Seite derselben Medaille. Ne? Also ob das jetzt der Giovanni oder der Florian sind.
Was, um die Geschichte ganz kurz anzusprechen, da bin ich mir auch nicht so schade. Ich habe damals nicht wirklich was dafür können, dass das so gelaufen ist, weil ich war eingeladen in die Sendung am Samstag beim Silbereisen und war dann auf einer Promotion-Tour für ein Album in Deutschland bei einer Zeitung. Und wir haben da den ganzen Tag Interviews gegeben, so wie jetzt gerade, Interviewsituation. Und einer beim letzten Interview, der hat das Buch zugemacht, hat das Diktiergerät ausgeschalten, hat mich zum Auto begleitet.
Ah.
Und sagt dann zu mir, den habe ich noch nie in meinem Leben gesehen gehabt, und er sagt zu mir, also bei dir läuft es ja prima, hast du auch schon mal was falsch gemacht in deinem Leben? Und ich, naiver, junger Mensch, sage, ja, also ehrlich gesagt, ich habe einmal, bin ich damals zur Florian Silbereisen-Sendung gegangen mit meinem neugeborenen Sohn, um den zu präsentieren. Und allein das würde ich schon nie mehr machen, dass ich da mein Baby herzeige, erstens. Nicht, und zweitens, als wir den Vertrag gemacht haben, war das Kind noch nicht einmal auf der Welt. Und das würde ich so nicht mehr machen. Und das habe ich dem einfach netterweise erzählt.
Und am nächsten Tag in meine Melodie.
In der Zeitung, Florian Silbereisen hat mich ausgenützt. Und dann hat das eben der Macher erfahren und gelesen, hat mich ausgeladen und bis heute nie mehr eingeladen. Ich habe nicht die Möglichkeit gehabt, das klarzustellen.
Ja.
Weil ich
gut, also Herr Jürgens, wenn Sie das jetzt hören.
Ja. Ich habe nicht geschimpft gegen ihn, weil er ist einer der Größten, den wir haben, der was es versteht, eine Show zu gestalten. Ja. Aber eigentlich habe ich das nicht so böse gemeint, wie er es geschrieben hat. Ich habe es nicht böse gemeint. Ja. Ich hätte die Goschen halten sollen.
Ja, hätten wir alle oft.
Schon.
Ja.
Ja.
Haben wir uns auch schon verbrannt, Robert, nicht?
Du vor allem.
Ich vor allem. Ja, was soll's.
Tausend Dank, dass du da warst, Marc.
Mega. Gerne. Cool, dass man dich mal kennenlernt.
Ja, gerne.
Viel Glück.
Ebenfalls.
Danke. Offenbar bist du fit genug, dass du deine Auftritte noch mindestens 10 Jahre weiterhin machst.
Sicher. Ja.
Also, so schwer ist seine Knöpfelharmonika auch wieder nicht. Und man kann sie auch im Sitzen spielen.
Das stimmt.
Ich schieb dich dann halt im Rollstuhl auf die Bühne, wenn es soweit ist.
Ja? Aber bitte als Kaiser.
Ja, da müssen wir über die Garage reden.
Cool.
Ja. Tausend Dank, dass du da warst. Vierte Papa.
Danke vielmals. Dankeschön.
Servus. Dankeschön. Bussi.
Bussi.